Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance. Wie du weißt, geht es hier immer rund um das Thema Krebs. Und heute habe ich wieder mir einen wundervollen Gast eingeladen. Und zwar sitzt die liebe Annette hier. Annette und ich haben das schon vor einigen Monaten versucht aufzunehmen, das Gespräch. Aber leider ist es daran gescheitert, weil Annettes Internetverbindung nicht so gut war. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass sie jetzt heute hoffentlich eine gute Internetverbindung hat und dass wir jetzt diesen Podcast zusammen aufnehmen, diese Podcast-Folge. Und ich würde gerne noch ein paar Worte natürlich auch zu der lieben Annette sagen. Und zwar, Annette ist psycho-onkologische Beraterin, ist auch bei der FSH-Selbsthilfegruppe tätig. Auch da sprechen wir vielleicht ein bisschen drüber heute. Ist an der Diagnose Brustkrebs erkrankt. Da wird sie gleich selber bestimmt ein wenig erzählen. Und zwar war die Diagnose im Juni 2018. Auch darüber sprechen wir heute. Was vor allem auch danach passiert ist, durch das Lymphödem, durch Fatigue, da sprechen wir heute auch drüber. Und bestimmt auch über noch ganz, ganz viel tolle Themen. Aber jetzt begrüße ich dich erstmal ganz herzlich, liebe Annette. Schön, dass du da bist. Ja, dass du die zweite Chance auch nochmal nutzt hier heute für ein Gespräch. Und ich hoffe, es geht dir gut. Und heute klappt alles mit dem Ton und der Technik.
Ja, dann danke für die Einladung nochmal. Und tatsächlich heute zweiter Versuch, zweite Chance. Passt ja zum Titel. Ich freue mich auf alles, was du jetzt und wir wissen willst, über was wir uns unterhalten.
Ach schön. Ja, sehr, sehr gerne, liebe Annette. Dann lass uns doch auch mal direkt ein bisschen losstarten. 2018 Juni, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, das war ja auch damals die Diagnose von mir. Auch genau im Juni 2018 hatte ich auch die Diagnose Brustkrebs. Und dementsprechend fühle ich mich natürlich dann auch noch ein bisschen mehr mit dir verbunden, wenn du eben nämlich auch in diesem Jahr dann auch an Brustkrebs erkrankt warst. Magst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie das Leben vorher gerade so war? Was war los gerade bei dir, beruflich, privat? Kannst du uns ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Also 2018 war, wie soll ich denn sagen, also es war so ein bisschen ein verrücktes Jahr, weil ich da eigentlich so an den Punkt angekommen war, nach meiner Scheidung mit einem neuen Lebenspartner, wo wir gesagt haben, jetzt kommt langsam alles in ruhigere Fahrwasser. Und dann ist aber im Februar mein Papa recht krank geworden am Herzen und kriegte da auch per Herzkatheter 5 Stents eingesetzt. Also Riesenaufregung eigentlich für alle. Und mein Sohn hatte nicht Jugendweihe in dem Jahr. Der hatte das Jahr davor Jugendweihe, aber der kämpfte gerade mit seinem ersten großen fürchterlichen Liebeskummer. Ich glaube, der erste Liebeskummer ist immer der schlimmste.
Oh.
Und mitten da rein passte meine Brustkrebsdiagnose. Also äußerst ungünstig. Günstig ist es ja nie, aber es passte überhaupt nicht.
Okay. Magst du uns ein bisschen noch genauer erklären, wie du es gemerkt hast? Also warst du beim Frauenarzt, war es eine Vorsorgeuntersuchung? Hast du den Knoten selber ertastet?
Also tatsächlich ist das so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, schon ein ulkiger Start mit mir und dem Brustkrebs. Mein Sohn hatte einen Leichtathletik-Wettkampf. Ich habe dort das Seilspringen betreut. Und wie das dann so ist, habe ich gedacht, ach, was die Kinder können, das kannst du bestimmt auch noch. Musst jetzt auch mal probieren. Und natürlich kein Sport-BH an, einfach drauf losgesprungen. Und irgendwie tat mir dann die Brust weh. Da dachte ich, na gut, okay, liegt vielleicht wirklich daran, dass du nicht ordentlich angezogen warst. Und am Abend war das immer noch. Und dann habe ich gemerkt, hier ist irgendwie eine harte Stelle. War mir vorher nie aufgefallen. Und da das dann die nächsten 3 Tage... weiter bei dieser harten Stelle blieb und auch weh tat, bin ich dann einfach so aus einem Bauchgefühl heraus zum Frauenarzt gegangen und dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
Okay. Ging es relativ schnell, dass du dann die Diagnose auch erhalten hast oder war das eher so ein, ja sagen wir es mal, so ein sehr lange Zeit oder eben auch so ein Marathon von Arzt zu Arzt?
Also ich muss sagen, ich hatte Glück, weil ich ja bis zu dem Zeitpunkt als Arzthelferin gearbeitet habe und meine Frauenärztin witzigerweise im selben Ärztehaus war. Und ich bin da nach Feierabend eben hin und habe gesagt, ich habe da was, ich bräuchte mal einen Termin. Und da sagte die, nein, ich guck gleich. Und die waren aber eigentlich auch schon fast im Feierabend. Und die hat einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, also ich würde es für eine Zyste halten, gefällt mir aber vom Ultraschall, ich kann nicht alles richtig sehen, ich melde sie mal zur Mammographie an. Wie das dann so ist, die meldete mich selber dort zur Mammographie an und sagte, ja, ich habe hier die Schwester Annette sitzen, aus der Praxis, und da durfte ich am selben Tag noch zur Mammographie gehen. Die war natürlich, die sagte was anderes, keine Zyste. Die haben dann am selben Tag sogar noch organisiert, dass ich ins Brustzentrum komme. Das ist glücklicherweise auch alles bei uns im Krankenhaus in einem Haus. Und da wurde dann eine Stanzbiopsie gemacht. Bis zur Diagnose selber hat es da, also es war mal ein Mittwoch und ich glaube die Woche drauf an dem Freitag, also sag mal Pi mal Daumen 14 Tage, hatte ich dann Gewissheit, was ich da habe. Das ging wirklich sehr schnell. Also ich weiß, andere Frauen warten wesentlich länger.
Okay. Ja, ich finde, die Zeit ist trotzdem schon sehr lange, 2 Wochen. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie das für dich war? Also war das für dich als Arzthelferin, bist du da ja natürlich nochmal in einem anderen Kontext unterwegs und hast natürlich auch viel medizinischen Background dann eben auch mitgebracht. Aber wie war für dich so die Wartezeit?
Also ich muss sagen, nach der Stanzbiopsie selber war ich tatsächlich 2 Tage krankgeschrieben, weil die Brust durch das Stanzen grün und blau war und die Frauenärztin gesagt hat, sie bleiben jetzt erstmal schön zu Hause, sie kühlen das. Das lag aber daran, die hat bei dem Stanzen den Tumor zweimal nicht richtig getroffen und hat natürlich da wahrscheinlich eine Blutung ausgelöst.
So, okay.
Und dann war ich, sag ich mal, zwei Tage krank geschrieben und bin dann wieder ganz normal arbeiten gegangen. Hab zwar gesagt, okay, ich war hier zur Stanzbiopsie, aber es hieß eigentlich, es ist eine Zyste. Und dann kam aber mal im Dienst der Anruf, der Befund ist da, Sie können morgen kommen. Und dann, sag ich mal, ist bei mir auch so, wie soll ich denn sagen, so der aufgebaute Selbstschutz so ein bisschen gefallen. Also dann haben meine Kollegen auch gesagt, du gehst jetzt mal schön nach Hause und wir sehen uns oder hören uns morgen nach dem Termin. Ich habe das wirklich versucht, tagsüber wegzudrängen, habe aber sehr wohl jeden Abend die Brust abgetastet. Ist das noch da? Ist das noch gleich groß? Tut das noch weh? Und was könnte es denn sein? Ja. Man überlegt ja doch, ne? Und auch wenn wir keine Vorgeschichte in der Familie haben, aber ich sag mal, man hat ja schon vorher so viel gehört. Man denkt einfach dann drüber nach.
Ist so, ja. Absolut. Wie war das dann für dich, als dann wirklich diese Diagnose feststand und als dann wirklich die Gynäkologin oder eben auch die Radiologin dann zu dir sagte, ja, wir haben es jetzt hier schwarz auf weiß, das ist die Diagnose Brustkrebs?
Also ich sag mal, das ist eine Situation, die schwer zu beschreiben ist. Ich hatte meinen damaligen Lebensgefährten mit, inzwischen sind wir verheiratet. Und mein erster Gedanke war, ehrlich gesagt, das geht doch jetzt nicht. Wir wollen doch in 14 Tagen nach Schweden fahren. Also so völlig irrational reagiert, ne? Und es folgt ja dann Klärung an Erklärung, ne? Was jetzt das Tumorboard vorschlägt, was an Therapien geplant ist, wie es jetzt weitergehen soll. Und da hörte ich so, also ein Jahr fallen sie jetzt aus. Und da dachte ich, nee. Dann sind die ja nur noch zu zweit in der Praxis. Das geht nicht. Also ich war eigentlich immer so in diesem, passt mir jetzt nicht, geht jetzt nicht, müssen wir andermal machen. Ne? Also so erstmal Abwehr, geht mich gar nichts an. Ne? Aber ich sag mal, als wir aus dem Krankenhaus raus sind, sagte das dann schon so ein bisschen. Und da dachte ich, okay, jetzt wird es wohl so sein, wie du nicht wolltest. Jetzt musst du dich da irgendwie drauf einlassen.
Ich finde das so interessant, weil dadurch, dass ich so viele Podcast-Folgen schon gemacht habe, ist es immer wieder, aber nur von uns Frauen, wie dieses Thema. Ich habe da jetzt gar keine Zeit für, ich fahre in Urlaub oder ein Jahr lang, das geht nicht. Ich kann ja nicht ein Jahr aus meinem Job rauskommen, anstelle da, dass man dann auch an sich denkt und erstmal wirklich darüber nachdenkt, okay, genau das ist jetzt wichtig, alles andere ist total undurchsichtig und unwichtig, aber was wir so für Gedanken haben, ne? Aber das ist ja, also das höre ich eigentlich immer nur von uns Frauen, von den Männern eher so weniger, weil die gehen ja natürlich auch nochmal anders damit um, weil wir suchen ja erstmal, oh nee, habe ich keine Zeit für, passt jetzt nicht, kann auch mal später irgendwann wiederkommen oder so, ne? Das ist so, wenn man da so im Nachhinein drüber nachdenkt, muss man natürlich auch drüber lachen. Aber das höre ich wirklich fast von jeder zweiten, dritten Frau. Das ist unglaublich, ja.
Ja.
Magst du uns ein bisschen erzählen, wie es so im Wahlprogramm geht?
Also es war dann, ja, also da sind auch sehr viele Frauen, wo ich das ähnlich höre. Ich kann nicht mal genau sagen, ob es einfach auch eine Schutzreaktion vom Körper oder von der Seele vielleicht ist oder ob wir Frauen zum Großteil tatsächlich so gestrickt sind und sagen, ich werde gebraucht, ich kann jetzt hier nicht krank werden. Ne? Ja, wie ging das bei mir weiter? Also es war dann so, wir hatten dann mit dem Arzt besprochen, also ich hatte einen super tollen Arzt im Brustzentrum. Der hat gesagt, wir setzen ihn den Port ein, wir machen das an Voruntersuchungen, was zu machen ist, machen wir und dann fahren sie erstmal schön nach Schweden. Weil wir hatten 3 Wochen Schweden gebucht und ein einziges Mal keine Reiserücktrittsversicherung, also als hätte es so sein sollen. Und das haben wir dann auch gemacht. Da konnte der Port auch sehr schön einheilen. Ja, und dann ging es halt los. 16 Chemotherapien waren so auf dem Plan. 4 EC, also das sind so die Orangenen, von denen immer alle berichten. Und noch 12 Taxotere, das ist ja dieser Wirkstoff aus der Eibe. Und das hat sich tatsächlich bis Anfang Februar hingezogen dann, weil wir zwischendrin immer mal pausieren mussten, weil es mir nicht so gut ging. Ja, und dann letztendlich, 3 OPs und ein Herzkatheter und 28 Bestrahlungen und dann war ich irgendwann mal fertig. Also ich habe tatsächlich alles ausgekostet.
Das kommt mir so bekannt vor, aber magst du uns gerne ein bisschen mehr darüber erklären, wieso 3 OPs?
Ja. Also es ist so, man wollte versuchen, brusterhaltend zu operieren. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt also ich bin nur 1,50 groß und hatte aber eine Körbchengröße D. Also so ein bisschen passte nicht so ganz zusammen.
Wow.
Und die haben gesagt, wir würden das brusterhaltend operieren, weil der Tumor nicht so riesig ist, dass wir jetzt von vornherein sagen müssen, wir müssen die Brust abnehmen. Und das hat man gemacht und hat aber diesen tumorfreien Rand, der da immer erreicht werden sollte, an einer Stelle eben nicht erreicht. Und da hieß es, wir operieren nach, das ist ganz normal. Man kann die Tumorzellen nicht wie beim Zahnarzt einfärben. Und der Pathologe hat immer das letzte Wort. Also das ist so ein Satz, der hat sich mir eingeprägt. Und die zweite Nach-OP folgte dann relativ zügig, also innerhalb von 3 Wochen, glaube ich. Und da hat man zwar den tumorfreien Rand erreicht, hat aber Brustkrebsvorstufen gefunden. So dass es eigentlich aufgrund dieser Brustkrebsvorstufen nur eine Frage der Zeit gewesen wäre, bis ich wieder dort aufgeschlagen wäre mit einer neuerlichen Diagnose. Und da war dann eben wieder, wir müssen uns mit dem Tumor dort besprechen, was machen wir jetzt? Und dann war eben der Vorschlag, entweder Mastektomie, also sprich die Brust abnehmen, aber mit Silikon aufbauen und die linke mit anpassen, weil sonst hätte ich ja quasi eine große und eine kleine gehabt. Also sie wollten schon sehen, dass sie ein symmetrisches Ergebnis herstellen. Es war auch noch die Variante, erstmal nur abnehmen und diesen Expander einbauen und erst nach der Bestrahlung quasi weiter operieren. Und es war die Variante ganz ab. Und ich hatte schon zur Diagnoseverkündung aus irgendeinem Bauchgefühl heraus, ist mir das so rausgeplatzt, dann muss die Brust halt ab. Na, also mein Bauch hat mir da irgendwie schon ein Zeichen gegeben, hatte ich so den Eindruck. Und das habe ich dann für mich selber durchgeboxt, weil ich gesagt habe, ich hatte vor Jahren an der linken Brust schon mal was Gutartiges. Und ich hatte dann einfach Angst, dass wenn die jetzt die linke Brust verkleinern, wird ja dieses Gewebe auch wieder pathologisch untersucht. Dass dann wieder ein Anruf kommt, tut uns leid, da ist noch was. Na, und ich wollte dann einfach für mich auf auch auf Nummer sicher gehen und war dann von vornherein auch, ohne mich da großartig damit zu befassen, mit mir selber fein zu sagen, okay, dann geht's eben ohne Brüste weiter. Punkt. Also das war für mich, warum auch immer, kein, wie soll ich sagen, kein schwerer Kampf, das zu entscheiden. Das war eher ein Kampf mit der Krankenkasse, ja, aber der Arzt hat das mit mir mitgetragen, meine Entscheidung, und dann haben wir das letztendlich auch so gemacht.
Wahnsinn, also auch unglaublich, was du da schon alles durchgemacht hast, dann eben auch mit drei Operationen und den Bestrahlungen. Was war das für eine Tumorart?
Das war ein, ein HER2 positives, hormonabhängiges, jetzt muss ich das mal überlegen. Also er war im Wachstum war er so ein G3, also relativ schnell wachsend. Aber ich habe jetzt einen genauen Namen gerade nicht im Kopf, das habe ich jetzt schon ausgeblendet. Aber hormonabhängig und
alles
ist ja
gut.
Schon mal ein wichtiger Punkt.
Ja. Genau. Ich habe es mir schon gedacht, weil das ist der gleiche Tumor gewesen, den ich eben auch hatte. Und deswegen, das hört sich sehr gleich an. Auch die Therapien, außer jetzt die drei Operationen. Ich hatte zwei Operationen, Gott sei Dank. Und aber du musstest wahrscheinlich dann auch, als du dann die Bestrahlungen gemacht hast, dann auch mit der Antihormontherapie beginnen.
Ja, war der Plan. Allerdings war das Brustzentrum so schlau und hat gesagt, also irgendwas ist hier komisch, wir schicken Sie mal zum Genetiker. Es hat bei Ihnen niemand in der Familie Brustkrebs, aber der Verlauf ist irgendwie so komisch, wenn da nicht noch eine Mutation dahinter steckt. Und nach der dritten OP kam dann das Ergebnis vom Genetiker und dann hatte ich tatsächlich diese BRCA1-Mutation, die tatsächlich von meinem Papa herrührt, weil der hat einen Prostatakrebs und das ist dieselbe Mutation. Wusste ich bis dahin auch nicht. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir starten die Bestrahlung erstmal ohne Antihormontherapie und entscheiden uns noch, die Eierstöcke zu entnehmen und starten dann, weil dann ist es ja ein anderes Medikament, mit dem man startet.
Okay, verstehe. Wie war das für dich? Also wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als dir dann auch noch die Eierstöcke entnommen worden sind?
Also ich war da 41, im Übergang zu 42. Also es war so 4 Wochen vor meinem Geburtstag etwa. Auch wenn der Kinderwunsch abgeschlossen war zu dem Zeitpunkt, muss ich ja schon so seine Gedanken, ne? Was macht das mit einem? Was passiert jetzt mit dem Körper? Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass, soll ich sagen, dass die Gebärfähigkeit, das ist, was mich ausmacht, ne? Aber ich wusste ja rein durch meine Ausbildung, dass die Eierstöcke diese Hormone, die produzieren, für verschiedene Prozesse benötigt werden einfach. Ne?
Genau, das meint, da wollte ich drauf hinaus, ja.
Und da, sag mal,
hat es was mit dir gemacht?
Ne? Also es ist ja, wenn man so will, wenn man so will, ist es ja quasi von umgedreht, von 100 auf 0 in die Wechseljahre geschossen. Also so muss man sich ja das ja in etwa vorstellen.
Richtig.
War zu dem Zeitpunkt leider schon so in meiner reaktiven Depression drin, weil sich da beruflich und bezüglich Rente und wieder Anfang mit Arbeiten, da tat sich ein anderes Loch auf, sodass ich jetzt nicht genau sagen kann, ob die Eierstockentfernung einfach dieser Umstand, dass ich jetzt die Eierstöcke quasi geklaut kriege, ob das speziell was damit gemacht hat oder mit mir gemacht hat oder ob das ganze Gesamtpaket so war. Ne? Also ja, die Wechseljahreswirkungen habe ich natürlich dann zu merken gekriegt, aber ob das speziell jetzt noch was an der Psyche ausgerichtet hat, kann ich jetzt gar nicht so auseinanderfiltern.
Oh, verstehe ich total. Es ging ja auch darum, dass du ja auch gesagt hast, dass du eben durch Bestrahlungen und auch durch die Operationen, ist es schon relativ frühzeitig aufgetreten, das Lymphödem, oder kam das erst später?
Also das Lymphödem hatte ich sofort nach der ersten OP. Und das sind mir aber tatsächlich nur der Westerlymphknoten und 4 weitere Lymphknoten entfernt wurden, sodass man eigentlich nicht davon ausging, dass dann Lymphödem kommt. Aber der Arzt im Brustzentrum hat mir erklärt, er kann bei der Entnahme nicht sehen, ist das jetzt ein wichtiger Lymphknoten, den ich da entnehme, oder eher ein kleinerer, der jetzt, sag ich mal, nicht so eine, wo jetzt nicht so viele Lymphbahnen einmünden, ne? Und wahrscheinlich habe ich da auch so ein bisschen eine Veranlagung. Jedenfalls war der rechte Arm tatsächlich dann sofort, hatte ich so dieses schwere Gefühl, so eine Spannung in der Haut, wo dann die Physiotherapeutin noch im Krankenhaus zu mir gesagt hat, ich zeige Ihnen jetzt Entstauungsgymnastik, die machen Sie zu Hause bitte. Und wenn das nicht besser wird, gehen Sie nochmal zu Ihrem Frauenarzt. Ich glaube, da entwickelt sich was. Da waren wir aber alle noch guter Dinge, dass das wieder rückläufig ist.
Und du hast ja eben davon gesprochen, dass du relativ schnell dann eben auch in die Depression so reingerutscht bist dann eben. Es ist natürlich auch so, dass es ja auch immer so ein bisschen ein Thema ist, worüber nicht so gerne drüber gesprochen wird. Wie ist das bei dir? Also wie gehst du mit dem Thema Depressionen vor allem auch?
Also ich muss sagen, jetzt pflege ich da einen sehr offenen Umgang damit, weil zum einen, weil ich weiß, es ist ein Thema, über das nicht gern gesprochen wird. Ich aber weiß, dass auch viele, egal ob Männlein oder Weiblein, in ihrer Krebserkrankung oder auch bei anderen schweren Erkrankungen auch mit der Psyche da sehr ein Problem haben. Und in der Zeit, wo ich da reingerutscht war, war das natürlich ein Problem, aber ich hatte zumindest das Glück, da mich gut mit Freunden und Familie drüber unterhalten zu können, die dann schon gesagt haben, das ist doch nicht schlimm, ne? Du hast so viel durch, irgendwann reagiert die Psyche auch mal. Das ist nicht unnormal. Also ich hatte zumindest von dieser Seite auch den Rückhalt, dass das jetzt, dass das jetzt nicht in die Richtung geht, jetzt reiß dich doch mal zusammen, ne? Das hört man ja relativ oft, dass das jemand gesagt bekommt. Geh mal raus in die Sonne, reiß dich mal zusammen. Das wird dann schon wieder, bei sowas nicht.
Ja, na klar. So. Und wie ging es dann weiter nach der Bestrahlung und dann eben auch nach deinem, oder mit den Depressionen, mit dem Lymphödem? Wie hat sich so dein Weg dann eben auch verändert, als du erstmal aktiv fertig warst mit der Akuttherapie?
Also ich habe ja tatsächlich die 72 Wochen oder die 76 Wochen Krankschreibung komplett ausgekostet, um erstmal fertig zu werden mit allen Therapien, die mir so angedacht wurden. Und es war allerdings dann das Problem, dass das Lymphödem quasi auch verhindert hat, dass ich wieder in den Beruf zurück konnte. Und dann war das Krankengeld ausgeschöpft und dann war jetzt die Frage, wie geht's weiter? Und meine Chefs haben dann gesagt, also wir wissen nicht, wie wir sie weiter beschäftigen sollen. Wir können ihnen hier einfach keinen entsprechenden Arbeitsplatz auch schaffen, sodass wir uns dann, sage ich mal, auf einen Aufhebungsvertrag geeinigt haben, weil klar war, mit dem Lymphödem kannst du im Gesundheitswesen nicht arbeiten. Ne? Die Desinfektion, es ist auch der rechte Arm, ich bin Rechtshänder. Damit kannst du nicht Blutentnahmen machen, Infusionen legen, Verbände, das geht einfach nicht. Und hatten wir uns darauf geeinigt und ich war dann übers Arbeitsamt in dieses Nahtlosigkeitsgeld gekommen. Das gibt's ja, das ist ja quasi die Fortführung, will ich jetzt mal sagen, deines Krankenstandes. Also du bist noch krankgeschrieben, aber dein Krankengeld ist schon alle. Und dann springt das Arbeitsamt quasi ein. Nahtlosigkeitsgeld ist vom Geldbetrag her dieselbe Höhe wie in ALG1. Und du musst dann aber dort auch nochmal quasi dich einem Gutachter vorstellen, der dann sagt, ja, okay. Mhm. Oder nee, aus meiner Sicht könnte die vielleicht doch arbeiten. Ich habe das dann aber gekriegt, weil ich noch nicht mal zur Reha war. Ne? Und da haben die dann gesagt, also das ziehen wir jetzt erstmal durch und gucken erstmal, dass sie wieder auf die Beine kommen. Und war dann eben erstmal, also die OP war Anfang Dezember und ich bin dann Mitte, Ende Januar erstmal zur onkologischen Reha gefahren, um erstmal das Ganze so auch mit einer Reha quasi abzuschließen, dass man dann erstmal da einen Strich drunter zieht und sagt, jetzt gehe ich in die reguläre Nachsorge und kann erstmal diesen Behandlungsmarathon hinter mir lassen.
Ja, ist auch richtig so, ist auch ganz wichtig.
Und war dann aber trotzdem die ganze Zeit quasi krankgeschrieben. Ja. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig.
Ja, total, definitiv. Wie ging es dann weiter? Also du hast gesagt, du warst dann erstmal krankgeschrieben. Hast du dich dann nochmal umorientiert oder konntest du dann eben auch in die Erwerbsminderungsrente gehen?
So, ich wollte mich beruflich umorientieren. Meine Idee war entweder so Ernährungsberatung oder in den sozialen Dienst von einem Krankenhaus oder vielleicht auch in der Krebsberatungsstelle. Das konnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Hätte aber alles eine erneute Ausbildung beziehungsweise zum Teil sogar ein Studium erfordert, den Abschluss einfach zu kriegen. Du kannst ja in Deutschland nicht einfach ohne Abschluss irgendwo anfangen. Das geht halt hier nicht.
Nee, leider.
Dadurch, dass aber bei mir auch die, ja, eben, leider. Dadurch, dass bei mir aber eben auch die Hand mit betroffen war, steckte die ja auch in der Kompressionsversorgung und da ist es mir schlicht und einfach nicht möglich, in einer Ausbildung handschriftlich mitzuschreiben. Das geht einfach nicht. Also das geht vielleicht ein kurzes Stück, aber nicht einen vollen Unterrichtstag lang. Und
ja, klar,
da war das Anraten vom Arbeitsamt, beantragen Sie doch die Erwerbsminderungsrente. Und das hatte ich aber zu dem Zeitpunkt schon längst gemacht.
Genau.
Weil mir das selber klar war, dass ich hier irgendwo, wie soll ich denn sagen, in ein finanzielles Loch einfach auch falle und mich da kümmern muss.
Total.
Und die wurde aber leider in erster Instanz abgelehnt. Und da bin ich dann nach der Reha, nach der ersten, in Widerspruch gegangen. Da wurde das dann wieder abgelehnt. Und dann habe ich mich da, habe ich dann gesagt, also wisst ihr, ich sehe das aber für mich persönlich nicht ein, weil ich weiß, dass es im Moment nicht geht. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier ein Schauspieler bin und nur so tue, als ob. Und habe mich dann an den VDK gewandt. Das ist hier so der große Sozialverband, der hier im Osten Deutschlands unterwegs ist. In den Westbundesländern gibt es noch ein, zwei andere Sozialverbände. Und die haben dann quasi für mich den Widerspruch gemacht und haben das durchgeboxt. Bis zum Sozialgericht, also die Entscheidung vorm Sozialgericht ist tatsächlich erst 2021 gefallen. Der Antrag war von 2019, wohlgemerkt. Und da musste sich die Rentenversicherung dann quasi geschlagen geben und sagen, okay, der Gerichtsgutachter hat jetzt festgestellt, die Dame braucht tatsächlich Rente. Also so lange haben wir quasi um die Rente gekämpft. Super. Es war dann zwischenzeitlich auch so, dass auch diese Zahlungen vom Arbeitsamt ausgelaufen sind, die zahlen ja auch nicht ewig, so dass ich dann quasi auf das Einkommen meines Lebensgefährten und auf das Lehrlingsgehalt meines Sohnes angewiesen war. Kann man nur noch mit dem Kopf schütteln.
Unglaublich. Ja, genau, deswegen sitze ich hier auch so und denke so, oh, das ist wirklich, ja, und ich finde es unglaublich, und auch so traurig, wie was einem für Steine in den Weg gelegt werden, ne, weil man es ja sieht, dass du eben Fatigue hast, dass du eben auch ein Lymphödem auch hast, Depressionen noch dazu, was soll denn noch passieren, dass man dann nicht sagt, es ist ganz klar, dass sie in diesem medizinischen Aspekt einfach nicht mehr arbeiten kann, und wenn du mit dem rechten Arm eben total verhindert bist, dann eben auch, dass du da gar nichts mehr mitmachen kannst, dass man dann eben nicht direkt sagt, okay, gut, dann bekommt sie jetzt die Erwerbsminderungsrente dann auch, ne? Und dass man dann noch diese ganze Kraft aufwenden muss, um dagegen zu gehen und eben auch dafür zu kämpfen, dass man auch ja diese Prozesse dann vor allem auch gewinnt, obwohl man ja total im Recht ist.
Genau so ist es. Und es ist halt auch...
Wie war das für dich?
Es hatte auch der Gerichtsgutachter dann... also der Gerichtsgutachter hat festgestellt, ich brauche einfach länger, um wieder gesund zu werden. Ne? Also ich war ja zumindest von mir aus am Anfang nicht vorgesehen, die Rente ewig zu nehmen. Ne? Ich habe nur gesagt, ich muss erstmal wieder fit werden. Vielleicht bessert sich auch das Lymphödem, vielleicht bessert sich auch das Fatigue. Das war ja zu dem Zeitpunkt beides noch nicht chronisch. Und ich hatte da einfach die Hoffnung, okay, dann machst du jetzt mal 2 oder 3 Jahre Rente und dann guckst du, ob du eine Umschulung machen kannst. Dass sich das alles anders entwickelt hat, ist ja nochmal ein anderes Blatt Papier. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ne? Aber du kommst dir eigentlich als Patient immer irgendwie vor, als, wie soll ich denn sagen, Ja, so als Bittsteller, ne? Als musst du immer, obwohl du eindeutige Befunde hast, obwohl du eindeutige Empfehlungen auch der Ärzte für die Rente hast, als musst du immer beweisen, es ist tatsächlich so, wie das dort auf dem Papier steht. Und das macht natürlich mit deiner Psyche enorm viel, weil zum einen hast du die finanzielle Angst, was passiert, wenn das mit der Rente überhaupt nicht klappt? Was mache ich dann? Irgendwo muss ja für mich ein Geld herkommen, um meinen Alltag zu bestreiten. Und auf der anderen Seite zieht sich das von der Psyche auch wahnsinnig wieder runter. Ne? Du bist mit dem Psychologen dran, dich aus deiner Depression rauszukämpfen. Und dann kommt so eine Behörde und manövriert dich da eigentlich wieder rein. Also kontraproduktiv auch. Ja. Deswegen habe ich das dann auch an den VDK abgegeben, weil ich gesagt habe, ich habe da einfach nicht mehr die Nerven und nicht die Kraft dafür.
Ja, verstehe ich total. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, was währenddessen auch passiert ist? Du hast gesagt, 2021 wurde das dann eben erst bewilligt. Bist du vorher dann eben auch schon, dass du über dieses Thema öffentlich gesprochen hast? Weil ich weiß ja auch, dass du in der Frauen-Selbsthilfegruppe eben auch tätig bist, also in der Frauen-Selbsthilfe und FSH, und dass du da eben auch eine zentrale Rolle spielst. Dann vor allem auch, war das von Anfang an schon so oder hat sich das erst später entwickelt?
Also in der Frauenselbsthilfe Krebs selber bin ich seit, also nach meiner ersten Reha, also ich würde jetzt mal sagen Frühjahr 2020. Ne, ich habe einfach für mich einen Anschluss zu anderen Betroffenen gesucht, und die Gruppen, die es hier so vor Ort gab, die waren alle alterstechnisch jenseits der 60, und das hat für mich einfach nicht gepasst. Ich habe natürlich im Arbeitsalltag mit dem Klientel zu tun, aber das passte für meine Brustkrebsdiagnose, hat das einfach nicht gepasst vom Thema her. Ne? Die haben ja ganz andere Themen in ihrem Alltag und auch, was sie dann so besprechen. Und da gab es damals von der Frauenselbsthilfe Krebs die Netzwerkstatt Krebs. Das war ein Forschungsprojekt, was die Frauenselbsthilfe Krebs aufgestellt hatte, zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Leibniz-Institut. Das sollte lange vor Corona untersucht werden, ob Selbsthilfe überhaupt online geht und ob die genauso wirkt. Und da bin ich drauf gestoßen und dachte, ach, das probierst du mal aus. Ne? Da muss man nirgendwo hinfahren, kannst schön unverfänglich an deinem PC teilnehmen. Und dann war ja Corona, also das hat dann gerade alles ganz gut gepasst. Und da war es eigentlich relativ schnell so, die Patricia, die zu dem Zeitpunkt das leitete, die suchte immer mal jemand für einen Vortrag, und dann habe ich gesagt, ich kenne da jemand, ich frage da mal. Und so kam dann so eins zum anderen, dass sie gesagt hat, ach du, mit deinen Kontakten, du kannst mir hier immer mal jemand organisieren. Und dann habe ich ihr immer mal ein bisschen was zugearbeitet und bin quasi, ohne das zu merken, schon so zum Selbsthilfemitarbeiter geworden, ne? So vom Teilnehmer quasi zum Mitarbeiter. Und dann war es halt leider so, Patricia war leider metastasiert erkrankt. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich dann Ende 20 extrem. Sie musste dann ins Hospiz. Und wir haben dann mal ein ganz langes Telefonat gehabt, wo sie gesagt hat, also wenn du dir das, ich hätte dich gern als meine Nachfolgerin. Das könnte ich mir vorstellen. Und sie hat gesagt, vielleicht musste das auch so sein, dass wir uns in dem Jahr kennenlernen und du dich hier so prima einarbeitest, ohne dass das von vornherein gesagt wird, du wirst meine Nachfolgerin. Vielleicht hat das irgendwie so sein sollen, hat einer vielleicht die richtigen Strippen gezogen, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich.
Genau.
Kann ich mir vorstellen. Habe ihr quasi so eine Art, einen ihrer letzten Wünsche quasi auch erfüllt, weil sie ist dann im Januar 21 ist sie verstorben. Und da hatte ich dann quasi, ich hatte kurz vor Weihnachten, hatte ich die Leitung dann übernommen, und das war auch für alle Teilnehmer okay. Und und dann habe ich das quasi fortgeführt bis Projektende. Im August 22 war dann dieses Forschungsprojekt endet, und wir haben das dann quasi nahtlos übergeführt in das Netzwerk FSH Onliner. Also das Kind hat im Prinzip einfach nur einen anderen Namen, weil es jetzt eben kein Forschungsprojekt mehr ist. Und wir haben aber gesagt, die ganzen Teilnehmer, die dabei sind, da können wir ja jetzt nicht sagen, so, sucht euch was anderes, das Forschungsprojekt ist zu Ende. Ne? Die waren uns ja auch ans Herz gewachsen. Viele haben ja da auch, so wie ich, auch ein bisschen was zugearbeitet. Und so hat die Frauen-Selbsthilfe Krebs ihre erste bundesweite Online-Selbsthilfegruppe bekommen. Auf die Art und Weise ist das entstanden. Und auf die Art und Weise bin ich auch, sage ich mal, immer mehr in die Frauen-Selbsthilfe Krebs quasi schon ein bisschen reingerutscht. Ne? Man wächst so mit seinen Aufgaben. Da kommt dann immer mal noch einer und sagt, ach, könntest du, das wäre bestimmt was für dich. Und dann, ja, könnte ich mir vorstellen. Schon hat man ein neues Amt.
War total schön. Du hast ja auch ein bisschen im Vorgespräch oder was du auch aufgeschrieben hast, hast du ja auch ein bisschen erzählt, dass du noch verschiedene Ausbildungen gemacht hast. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja. Also es war so, ungefähr Mitte 2020 hat sich mein ganzes Leben, meine Gedanken, es kreiste immer um die Rente. Was passiert, wenn die Rentenversicherung Nein sagt? Was passiert dann? Wo komme ich da finanziell hin? Und ich kann jetzt nicht genau sagen, was der Auslöser war, aber ich habe Andrea Heckmann auch über Facebook kennengelernt und die schrieb mich dann privat an und sagte, du, hättest du nicht Lust, bei mir den psycho-onkologischen Begleiter zu machen? Sie startete da gerade mit diesen Ausbildungen, sagte, ich würde dir da ein Stipendium anbieten, weil ich das schon mitgekriegt habe, dass du gerade finanziell in der Luft hängst. Und wenn das was mit uns zweien ist, dann ist das gut. Und wenn du aber irgendwann zwischendrin merkst, das wird dir zu viel, dann kannst du jederzeit auch abbrechen. Und das war eine Online-Ausbildung. Du hast quasi zu Hause deinen Stoff verarbeitet, wann und wie du das selber kräftetechnisch so konntest. Und wir haben uns alle 14 Tage montags via Zoom getroffen und haben dann so verschiedene Aufgaben durchgesprochen. Da war dann auch mal jemand zum Vortrag da oder wir haben einfach auch mal durchgespielt, wie ist das, wenn ich jetzt so einen Klienten betreue, solche Sachen. Und da bin ich immer mehr reingewachsen. Es war dann auch so, ich war in dem Durchgang der einzige Krebspatient. Und es hat sich dann so im Laufe des Kurses rausgestellt, Annette ist so der Patient, den man Löcher in den Bauch fragen kann. Die beantwortet das bereitwillig und sagt aber auch so bis hierhin, die Frage dann jetzt bitte nicht, ne? Und so kam das dann, dass ich quasi den Abschluss hatte zum psycho-onkologischen Begleiter. So kam das dann auch, dass Andrea mich gefragt hat, würdest du für die nächsten Kurse, würdest du da eventuell nochmal zur Verfügung stehen, dass die dich nochmal fragen können, wie das so für dich als Patient ist, so wie wir das jetzt ja auch machen. Ne, erzähl mal deine Geschichte, wie hat sich das angefühlt, wie sind denn so die Therapien, weil da eben auch, also man kann das ja als medizinischer Laie und auch als Nicht-Betroffener kann man ja diese Ausbildung machen. Man muss da jetzt nicht extra eine Krebsdiagnose dafür haben, ne? Aber es ist halt immer ganz günstig, wenn da jemand da ist.
Ach so.
Den man da mal fragen kann, der da quasi mal so eins zu eins Wissen rüberreichen kann über den Tisch.
Verstehe.
Ja, und da habe ich diese Ausbildung gemacht. Habe eine Zeit lang Andrea unterstützt auch. Habe für sie so ein bisschen organisiert, ne, die Termine so ein bisschen in die Ausbildungsgruppe immer reingestellt. Und habe dann quasi für mich einen Weg gesucht, um zumindest erstmal einen kleinen Zuverdienst zu haben, weil, sag ich mal, für mich eigentlich auch klar war, aufgrund des Fatigues, dass ich das nie hauptberuflich machen kann, um da zu sagen, ach, Rentenversicherung, ihr kennt mich mal, ich habe jetzt was anderes, ne? Also das war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das wenn nur so ein Nebenerwerb wird.
Ja.
Aber es war mir halt auch eine Herzensangelegenheit, weil mir in meiner eigenen Therapie jemand gefehlt hat, der mich an die Hand nimmt und sagt, ich helfe dir beim Formular ausfüllen, ich gehe mal mit zum Arzt, weil vier Ohren hören mehr als zwei. Weißt du ja selber, dass manchmal ganz viel von diesen Aufklärungen beim Arzt an einem vorbeirauscht. Und auch so gerade mit Behörden oder dass du auch wirklich mal jemanden brauchst, der sagt, komm, heute ist vielleicht ein schlechter Tag, aber lass den Kopf nicht hängen. Du kannst das ja nicht auch alles auf die Familie abladen. Die haben ja auch Angst um dich, die haben ja mit sich zu tun. Da zeigst du ja manchmal auch gar nicht, dass dir selber psychisch vielleicht auch nicht gut geht. Und so jemand hat mir gefehlt. Und die Lücke wollte ich halt damit füllen. Na? Und dann kam halt so eins zum anderen. Dann war ich mal hier und da zur Meditation und habe gedacht, och, das könntest du ja vielleicht auch. Das hat mich schon immer interessiert. Und da ist halt wirklich das Gute, dass eben, also wenn man jetzt sagen kann, das Gute an Corona, dass zu dem Zeitpunkt ja viele versucht haben, diese Ausbildungen dann irgendwie online zu machen, nicht komplett in den Stillstand zu geraten. Mhm. Und ich habe das dann quasi alles, also den Meditationsleiter habe ich quasi in online gemacht bei der Sunita Ehlers. Ich habe dann bei ihr auch noch den Achtsamkeitstrainer nachgeschoben, weil das ja eigentlich ein bisschen zusammengehört. Und bei ihr ist es eben genauso wie bei Andrea. Du hast deinen Unterrichtsstoff, den gehst du durch, wann das für dich passig ist. Es ist jetzt auch kein, wie soll ich sagen, es ist jetzt kein riesiges Pensum, wo du sagst, ich muss hier 100 Vokabeln in einer Woche lernen oder so. Ne? Also es ist halt auch, der Stoff ist so aufbereitet, dass dir das entgegenkommt, dass du das leicht auch verarbeiten kannst. Mhm. Und das habe ich dann so für mich entdeckt und habe gesagt, das machst du jetzt, kannst du zum einen für dich selber gebrauchen, die Meditation und die Achtsamkeit, und du kannst das auch an deine Teilnehmer in der Selbsthilfe weitergeben und du kannst auch an deine Klienten weitergeben, die du ab und an hast. Na, also das war dann so für mich, war das Paket dann richtig rund geworden.
Ja, richtig.
Ja.
Total schön.
Und das war dann auch so mein Weg aus diesem im Kreis gehen mit der Rentenversicherung raus, ne? Dass ich dann sagte, okay, wenn die noch so lange brauchen, dann muss ich jetzt irgendwie wieder ins Tun kommen, ne?
Ja, total. Das ist auch super wichtig. Also ich finde das auch gerade, dass man so einen Ausgleich dann auch hat und dass man definitiv dann auch, dass man irgendwie versucht, dann auch davon wegzukommen, dass sich nicht die Gedanken die ganze Zeit um diese Rente drehen und wie geht es weiter, wie geht es finanziell weiter, sondern dass du wirklich auch etwas hast, worauf du dich freuen kannst. Ne? Und das spielt ja auch eine große Rolle, gerade was zum Beispiel Depressionen angeht. Kannst du ja auch ganz viel machen mit Achtsamkeitstraining, mit Meditationstraining. Hat sich das dadurch dann auch verbessert?
Sehr ja, schön. Also definitiv, weil ich habe ja auch die Tools, die du mitkriegst für deine Klienten, die haben ja in dem Moment auch zu mir gepasst. Und es hat sich aber auch einfach dadurch verbessert, weil ich gesehen habe, okay, es gibt eine Möglichkeit, dich doch fort- und weiterzubilden. Nicht die reguläre in der Schule von 7 bis 15 Uhr, ne? Aber es gibt eine Möglichkeit und du hast dann auch wieder eine Aufgabe. Und dieses Gefühl, wieder eine Aufgabe zu haben, irgendwo was zu tun und auch was zurückzugeben, das hat mich dann eigentlich so aus diesem Loch wieder rausbefördert.
Ja, ich finde es auch total wichtig und es ist ja auch das, was du natürlich dann auch den Menschen weitergeben kannst dann eben auch. Ne? Also gerade auch, wenn sie eben eine Krebserkrankung haben, bin ich ein Riesenfreund vom Thema Meditation, Thema Achtsamkeit. Es ist wirklich bei dir bleibst, also auch gerade vor den Untersuchungen, vor den Chemotherapien, vor den Operationen. Du kannst wirklich so viel machen. Würdest du das auch sagen?
Ja, auf alle Fälle würde ich definitiv sagen. Also es ist ja auch, es ist ja mit ganz einfachen Sachen auch schon was gemacht. Ne? Es gibt ja zum Beispiel verschiedene Atemübungen, die du meinetwegen im Wartezimmer machen kannst, wenn du aufgeregt bist, ne? Einfach um dich ein bisschen runterzufahren. Ja. Oder wenn der Tag jetzt wirklich nicht gut war, dass du dann auch da nochmal was tust, ne? Und Meditation und Achtsamkeit, das ist ja so ein breites Feld. Das ist eben auch nicht der Yogi im Lotus-Sitz singend, der da komplett in Trance ist. Meditation kann auch sein, also ich sage das immer als Kaffeesachse, das ist meine Meditation zum Beispiel, wenn ich mir einfach mal Zeit nehme für die Tasse Kaffee und dann ist das Handy aus und dann interessiert mich auch ringsrum nicht, dann bin ich bei meinem Kaffee und nehme mir mal die 10 Minuten, Viertelstunde. Ja. Auch das ist eine Art Achtsamkeit und Meditation. Na, und so versuche ich es auch rüberzubringen, weil viele vor diesem Achtsamkeit und Meditation, weil das ja auch in den letzten Jahren sehr gehypt wurde, auch so ein bisschen zurückschrecken und denken, ach, guter Gott, die nächste im Schneidersitz, ne? Und das ist es ja nicht. Und da, das hilft auch den Teilnehmern immer sehr.
Ja, natürlich. Es ist jetzt ja nicht irgendwie hier offen, dass man hier halt als Guru sitzt, aber es ist eben so viel mehr, ne? Und es kann ja auch jeder selber dann auch sehen, was ihm gut tut. Dem einen tut es gut, einen Waldspaziergang zu machen, dem anderen tut es gut, ein Buch zu lesen dann eben, und dir tut es eben gut, deine Teezeit zu haben oder eben gemütlich einen Kaffee zu trinken, ohne dass du in irgendeiner Art und Weise abgelenkt wirst. Und wir werden eben 24/7 abgelenkt von allen Sachen.
Genau, das ist es ja. Und es ist auch für einen Krebspatienten, der gerade in der Therapie ist, auch sehr wichtig, gerade in puncto Achtsamkeit. Das war ja mal so eine Zeit lang in Instagram, Facebook so ein Ding, diese drei guten Dinge des Tages. Da gab es ja direkt diesen Hashtag. Und das habe ich mir aber abgekupfert für meine Patienten oder auch für die Teilnehmer in der Selbsthilfegruppe, wo ich sage, es gibt noch so viele andere kleine gute Dinge am Tag. Schreibt euch die doch mal auf. Na, und dann könnt ihr auch mal, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, in eurem Büchlein zurückblättern und denken, ach, guckt mal, so schlecht waren die Tage alle gar nicht, ne? Hat sich vielleicht nur für einen Moment so angefühlt. Dass man einfach auch diesen Fokus nicht zu 100% auf seiner Erkrankung hat, egal welche. Oder wer jetzt gerade in einer anderen schwierigen Lebenssituation ist, das kann man ja da auch übertragen. Weil wir halt auch verlernt haben, so diese kleinen, schönen Dinge zu sehen. Ne? Wenn's darum geht, wenn ich jemand frage, was hat dich heute glücklich gemacht, dann überlegen die immer alle. Wo ich dann sage, ja, heute scheint die Sonne, es regnet mal nicht, Gott sei Dank.
Genau. Ne?
Oder
richtig.
Ich bin heute früh ohne Kopfschmerzen aufgestanden. Ne? Das sind ja alles so kleine Sachen, die man aber gar nicht wertschätzt.
Ja. Definitiv. Ja, und ich finde es so wichtig, dass wir das auch wieder lernen dürfen. Ne? Also wieder mehr diese kleinen Dinge auch zu sehen. Ja. Und also ich bin da auch ein Riesenfreund von, wenn ich morgens aus dem Fenster gucke und es ist schon ein strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, mehr brauche ich schon gar nicht. Ne? Also da bin ich schon happy, da bin ich dankbar, da bin ich glücklich und da geht es einem auch gut. Und das ist so diese Krux auch daraus dann wirklich zu ziehen. Ne?
Genau, das ist es. Und ich sag mal, auch wenn wir beide jetzt hier im Kontext Krebs als zweite Chance sprechen, ist auch so ein bisschen mein Ziel, du musst nicht erst krank sein, um dahin zu kommen, dass du wieder ein bisschen mehr Zeit für dich einplanst und auf so kleine Dinge achtest.
Total. Ganz, ganz wichtig. Wunderschön auch. Liebe Annette, wie geht's dir denn jetzt? Also wie sieht dein Alltag jetzt aus?
Also im Moment ist es so, also ich habe jetzt vor ein paar Wochen wurde mir die Rente für weitere 3 Jahre bewilligt. Also ich muss die tatsächlich alle 3 Jahre wieder beantragen. Mag am Alter liegen oder daran, dass das bei mir auch mit dem Arbeitsmarkt zusammenhängt. Und da fällt einem natürlich schon erstmal eine Last ab. Und mein Alltag als Rentner sieht jetzt eigentlich, sag ich mal so aus, man muss ja dann einen Rhythmus entwickeln, dass man nicht mittags noch im Bett liegt. Ne, also ich habe so einen ähnlichen Rhythmus wie du. Du machst ja früh auch so eine kleine Sporteinheit. Ich versuche mich früh in Yoga, mal mehr, mal weniger gut. Aber auch das darf so sein.
Gut.
Und dann habe ich halt, ne, ich habe 2-mal die Woche Physiotherapie, ne, also man hat ja nach wie vor so seine Termine, zu denen man so gehen muss. Ich habe tatsächlich jetzt die Zeit, mich um meine pflegebedürftigen Eltern zu kümmern. Wäre wahrscheinlich, wenn ich berufstätig wäre, gar nicht so drin. Und ansonsten ist hier ganz viel Frauenselbsthilfe Krebs. Mein Blog, ich bin für die Frauenselbsthilfe Krebs auch im Team Social Media und da macht man ja ganz viel im Hintergrund. Das weißt du ja selber nur zu gut, dass so ein fertiger Podcast eigentlich ganz viel Arbeit und Zeit noch im Hintergrund ist. Und so, sage ich mal, verbringe ich hier meine Tage. Ne? Und ich habe meinen Garten, wo ich gern bin. Wenn denn Herr Petrus das zulässt, ist dieses Jahr ein bisschen schwierig. Und und habe auch so ein paar Freundinnen, die ich, sage ich mal, durch den Krebs kennengelernt habe, die hier so im Umkreis wohnen. Wir treffen uns da immer mal. Wirklich auch so, dass ich versuche, soziale Kontakte für mich selber zu haben, die jetzt mal nichts mit dem Thema Selbsthilfe zu tun haben. Und dass ich aber schon relativ viel meiner Zeit und meiner Energie tatsächlich in die Selbsthilfe und in dieses Thema Krebsblogger reinstecke, weil mir das einfach sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Und ich habe natürlich auch noch meinen Mann, der nach Arbeit geht. Also ich hatte ja gesagt, wir haben inzwischen geheiratet und wir sind beide große Schweden-Fans. Und im Moment sind wir in den letzten Zügen der Vorbereitung, weil wir nächste Woche dann nach Schweden fahren für 3 Wochen. Und da ist ja auch noch so ein bisschen was zu tun.
Schön. Das stimmt natürlich. Da wünsche ich auf jeden Fall schon mal eine gute Reise. Freue mich dann sehr auf Impressionen aus Schweden. Ich finde es auch ein wundervolles Land. Ich war zwar selber noch nicht da, aber wenn ich so an Pippi Langstrumpf denke, dann muss ich auch an Schweden denken. Schön. Ja. Liebe Annette, lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, was du heute den Menschen da draußen mitgeben möchtest, wenn sie eben selber gerade eine Krebserkrankung haben.
Also der erste ganz wichtige Punkt ist, klingt jetzt vielleicht hart, aber so schnell wie man das denkt, wird nicht gestorben. Ne? Also weil das ist ja so der erste Eindruck, der einem so im Kopf aufploppt, wenn es heißt, sie haben Brustkrebs oder irgendeinen anderen Krebs, dann ist ja so der erste Gedanke, oh Gott, jetzt muss ich sterben. Das kann man einfach nicht von sich weisen. Ja. Und ich habe zum einen durch meine eigene Therapieerfahrung, aber eben auch dadurch, dass wir durch die Selbsthilfe zu relativ vielen Vorträgen und Fortbildungen auch kommen, wo wir was über Forschung erfahren, weiß ich, dass die Medizin jetzt sich unglaublich schnell wandelt, dass es immer wieder noch Möglichkeiten gibt, Dingen die ein bisschen einzuschränken, da Einhalt zu gewähren und dass man halt auch wirklich nicht allein ist mit dieser Diagnose. Es gibt so viele Menschen, die das auch haben. Und das lernt man, ich sag mal, im Laufe der Therapie kennen. Ne? Also ich habe während der Chemotherapie, saß ich zum Beispiel nie allein. Ich hatte immer mindestens eine Dame neben mir. Und auch da merkt man ja schon, okay, die hat das schon länger, da sind jetzt die Haare schon ausgegangen. Ne? Ach, die hat schon die nächste Sorte Chemotherapie. Man kommt ja auch so ein bisschen ins Gespräch. Und das ist so das, was ich auch mitgeben möchte. Scheut euch auch nicht, den Kontakt zu anderen Betroffenen zu suchen, ob ihr da jemand in der Therapie ansprecht oder ob ihr tatsächlich über die Frauenselbsthilfe Krebs oder die ganz vielen anderen Angebote, die es noch gibt, da den Kontakt aufbaut. Es ist nicht die Selbsthilfegruppe, wo alle im Stuhlkreis sitzen und darüber jammern, wie schlecht es ihnen heute geht, sondern es ist einfach so, dass da Frauen und Männer beieinander sind, die ihre Erfahrungen austauschen, und die wirklich auch das Leben feiern, aber die auch für einen da sind, wenn man mal so einen Hänger hat. Und man kann ganz unglaublich viel Erfahrungen von den Leuten abgreifen, die einem kein Arzt der Welt mitgeben kann, wenn er nicht selbst schon erkrankt war. Na, das ist so eigentlich das. Wenn man zum Arzt geht, natürlich sagen die einem, du kannst Übelkeit bekommen, dir können die Haare ausfallen, es kann noch das und das passieren. Aber das sind ja alles so Kann-Varianten, ne? Und wenn man sich aber mit Betroffenen unterhält, die dann sagen, ja, mir war mal ein bisschen übel, da habe ich aber vielleicht Ingwertee getrunken und das hat ganz gut geholfen. Mhm. Ne? Das sind ja so die kleinen Tipps untereinander und die machen diesen Austausch auch sehr wertvoll. Und man kann dort einfach auch mal sagen, Leute, entschuldigt jetzt mal alle da draußen, aber heute ist ein Scheißtag. Das kann man dort einfach mal sagen, weil ich kenne es von mir. Man lässt sich auch, wenn es einem nicht gut geht, mit der Erkrankung in der Familie nicht ganz so gehen, weil ich habe manchmal die Angst in den Gesichtern meiner Familie gesehen, obwohl die das mir nicht zeigen wollten. Na, aber die haben ja auch permanent Angst um einen. Jetzt geht's ihr wieder schlecht, um Gottes Willen. Was wird denn jetzt wieder sein? Ne? Also nimmt man sich da auch ein bisschen zurück. Und man darf halt so in diesem in dem Selbsthilfekontext oder wenn man sich einfach auch mal mit einem Betroffenen unterhält, da darf man auch mal sagen, für eine Grütze ist das bitte schön. Warum ist das jetzt so kompliziert im Moment? Und dann ist halt einer da, der sagt, ich kann dir da keine Antwort geben, aber ich verstehe dich. Und es wird auch wieder anders, ne? Und das ist so das, was ich eigentlich immer so mit nach außen mitgeben möchte, dass man da wirklich nicht alleine ist und sich da nicht scheuen sollte. Es ist immer jemand da, der zu einem passt, auch irgendwie.
Ja, total schön. Ja, liebe Annette, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und liebe Annette, ich würde dir noch eine Frage stellen, bevor ich dich verabschiede. Ich danke dir schon mal, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit in Schweden. Mach genauso weiter. Und ich finde es ganz wundervoll, wie du auch mit dem Thema Gedanken gehst, auch das Thema Achtsamkeit, Meditation, aber eben auch ganz offen über Depressionen sprichst, auch über Fatigue. Und die letzte Frage, die ich noch an dich habe, und somit verabschiede ich mich auch, war für dich Krebs als zweite Chance?
Jetzt hast du mich aber kalt erwischt. Krebs als zweite Chance. Also ich habe am Anfang immer gedacht, gerade wenn man so in der Therapie ist, habe ich immer gedacht, meine Güte, was für ein blöder Ausspruch. Krebs als zweite Chance. Man liest ja doch immer mal wo. Aber in meinem Fall ist es tatsächlich so, es ist meine zweite Chance gewesen, beruflich oder mit allem, was ich so tue, genau das zu tun, was mir am Herzen liegt, was ich gern mache. Und es ist auch tatsächlich eine zweite Chance. Das denke ich nicht nur für mich, weil ich höre es halt auch von vielen Teilnehmerinnen in unseren Selbsthilfegruppen, die dann wirklich nochmal sich auf sich besinnen und sagen, ich darf Nein sagen, ne? Ich darf mich um mich kümmern, das ist völlig okay. Ich muss nicht immer 24 Stunden am Tag erreichbar sein, schon gar nicht für den Chef. Ne? Und das ist so die zweite Chance, die ich da rausziehe. Und es ist mir halt, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ganz wichtig, dass das auch alle, die glücklicherweise noch nicht erkrankt sind, dass die das alle irgendwie schon mal ein bisschen mitkriegen und vielleicht auch schon eher die Kurve bekommen, ohne erst den Krebs, den Schlaganfall, den Burnout oder was sonst noch so kommen kann, bekommen und da vielleicht eher schon mal ein bisschen auf sich achten. Ne? Also das ist so das, wo ich sagen muss, da sehe ich jetzt meine zweite Chance drin. Und das ist ja bei dir so und bei ganz vielen anderen, gerade die so hier so zum Thema Krebs in Social Media unterwegs sind, haben ja viele damit ihre zweite Chance nochmal ergriffen und machen vielleicht auch was komplett anderes. Ne? Aber eben das, was sie jetzt ausfüllt, was Herzensthema ist. Und das, denke ich, ist das Wichtigste, weil wenn du einen Job ausübst, der dir überhaupt keinen Spaß macht, der einfach nur ein Muss ist, das wird sich irgendwann, wird sich das körperlich auswirken. Und davon, denke ich, müssen wir wegkommen. Von daher danke ich dem ollen Krebs, auch wenn ich
danke
nicht
dir, liebe Annette,
wollen,
dass du da warst.
Aber er war dann tatsächlich sowas gut.
Danke dir sehr, dass du da warst, liebe Annette. Ihr Lieben, wenn das nicht eine wunderschöne Folge war mit der lieben Annette, wo wir ganz offen über das Thema Depressionen gesprochen haben, Lymphödem gesprochen haben, Fatigue drüber gesprochen haben, aber was es eben auch bedeutet, Krebs als zweite Chance zu sehen, was es bedeutet, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, und dass Annette jetzt so viel Zeit eben auch hat und es auch ausüben kann und vor allem auch, wie was sie für eine Tortur hinter sich hat, eben dass eben die Rente nicht bewilligt wurde, obwohl das ja schwarz auf weiß dann eben auch darstellbar war, ist mir immer noch unbegreiflich. Aber auch hier hoffe ich sehr, dass für diejenigen, die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden, dass sie dich auch anschreiben können, liebe Annette, um dir dann auch Fragen zu stellen, wie du mit diesem ganzen Thema umgegangen bist, dass du natürlich auch Tipps gibst dann eben und dass sie sich jederzeit natürlich auch bei dir melden dürfen. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und würde mich natürlich auch freuen, wenn du sie mit dem Rest der Welt natürlich auch teilst, damit auch der Podcast wachsen kann, Krebs als zweite Chance, und damit du vielleicht auch mal später drüber nachdenkst, nicht jetzt in der Akutphase, aber viel später, war das Thema Krebs als zweite Chance vielleicht doch eine zweite Chance und war dein Leben vielleicht vorher doch nicht so perfekt, wie du dachtest. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und wünsche dir eine fantastische Woche. Und hoffe sehr, dass es dir gut geht, dass du den Sommer genießt, wenn wir den Sommer denn noch kriegen sollten. Wie immer, bleib gesund. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf meinen nächsten Gast. Und nicht vergessen, den Podcast zu teilen. Und wenn du mich gerne unterstützen möchtest, darfst du das von Herzen gerne tun. Ich verlinke alles hier in den Shownotes und würde mich natürlich auch über eine kleine Unterstützung von dir freuen. In diesem Sinne, hab's fein. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.